wenn man sich einen Rechtsanwalt nimmt, dann in aller Regel, weil der oder die ja mehr Ahnung vom Recht hat als man selber, also weil er oder sie weiß, wie die Gesetze ausgelegt werden können und wie nicht. Und vor allem nimmt man sich eine Anwältin oder einen Anwalt, weil die wissen, wie man vor Gericht, wenn das denn nötig ist, argumentiert, damit also der Richter dieser Darstellung folgt und einen, wenn möglich, freispricht oder zumindest milde behandelt. Dieser Interpretationsspielraum auf Seiten der Anwälte wird gespiegelt im Gerichtssaal und heißt dann auf der Seite des Richters Ermessensspielraum, und der kann dazu führen, dass man etwa für den Besitz weniger Gramm Marihuana in Bayern verurteilt wird, ein paar hundert Kilometer weiter nördlich in Berlin oder Hamburg. Da sind die Richter dann schon etwas entspannter und sagen, war nicht so viel, kann auch nur für den Eigenbrauch gewesen sein und nicht zum Dealen, Verfahren einstellen oder gar nicht erst eröffnen. Dieser richterliche Ermessensspielraum, was erlaubt der alles? Das wollen wir jetzt klären mit dem Juristen Christoph Möllers von der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo Herr Möllers.
Guten Morgen.
Sie sind ja nicht nur an der Uni und forschen da und lehren da, sondern Sie haben auch noch so einen Nebenjob, einen kleinen. Im zweiten Hauptamt sind Sie Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, ein Gericht, das sich unter anderem mit dem Flughafen Berlin beschäftigt, Berlin-Brandenburg. Und Sie haben damit jetzt persönlich nichts zu tun, aber Sie haben trotzdem einen Ermessensspielraum als Richter. Worin besteht der denn?
Na, ich glaube, es gibt immer zwei Gründe dafür, dass man Ermessensspielräume hat. Also der erste ist einfach, dass die Sprache selbst unklar ist, nicht? Also die Sprache des Gesetzes, selbst wenn sich der Gesetzgeber große Mühe gibt, wird immer Spielräume lassen für unterschiedliche Interpretationen. Das geht gar nicht anders. Das ist vielleicht nicht gewollt, aber es ist kaum zu vermeiden. Und der andere Grund liegt darin, dass das gerichtliche Verfahren selbst ja unglaublich viel Zusatzinformationen gibt. Man lernt die Kläger kennen, die Beklagten, den Fall, der ist unglaublich reich an Sachverhaltselementen. Und die Idee ist natürlich zu sagen, naja, also im Grunde soll das Gericht eine auch dem Sachverhalt angemessene Entscheidung treffen, weil das Gericht mehr weiß als der Gesetzgeber über einen bestimmten Fall. Und deswegen kann der Gesetzgeber, soll der Gesetzgeber auch nicht sagen, alles im Einzelfall regeln, sondern halt dem Gericht einen gewissen Spielraum lassen. Also es gibt im Grunde einen, wenn man so will, einen notwendigen Grund dafür, das ist die Unklarheit der Sprache, und einen guten Grund, das liegt sozusagen einfach im gerichtlichen Verfahren selbst, dass mehr weiß als der Gesetzgeber.
Um das jetzt aber nicht ausufern zu lassen, Gibt's doch bestimmt, wir sind ja schließlich in Deutschland, Regeln dafür. Wo ist denn dieser Ermessensspielraum gesetzlich festgelegt?
Jedes Gesetz hat erstmal manche Gesetze haben ausdrückliche Ermessensspielräume, die gelten ja vielleicht auch für die Verwaltung. Da steht zum Beispiel drin, die Verwaltung kann das und das machen. Beim Gericht nennen wir das eigentlich gar nicht Ermessen, also Juristen nennen das nicht Ermessen. Juristen würden sagen, es gibt verschiedene mögliche Interpretationen des Gesetzes. Das Gesetz ist vielleicht offen formuliert, aber wir tun eigentlich immer noch so, als gäbe es nur eine richtige. Das ist eigentlich immer noch die Unterstellung, aber klar ist, dass viele Formulierungen in Gesetzen, Vorsatz oder Schuld oder Eigentum, all diese Wörter, die der Gesetzgeber benutzt, natürlich interpretationsoffen sind. Das kann auch nicht anders sein, das lässt sich auch gar nicht verhindern.
Wieso gibt es dieses Element des, wir nennen es jetzt mal Ermessensspielraum in diesem Interview überhaupt? Kann man das historisch herleiten, philosophisch vielleicht sogar?
Naja, das Erste ist, wie ich gesagt habe, halt die Undeutlichkeit der Sprache selbst. Nicht? Also dadurch, dass die Sprache vieldeutig ist, geht gar nicht anders. Es gibt Versuche, im 18. Jahrhundert hat man mal versucht, etwa im preußischen allgemeinen Landrecht, das Gesetz so zu formulieren, dass es keine Zweifelsfälle kennen würde, und damit ist man grandios gescheitert.
Ja.
So wie wir auch im alltäglichen Leben mit Missverständnissen und Vieldeutigkeiten zu tun haben, so sind auch Gerichte mit der Vieldeutigkeit des Gesetzes konfrontiert.
Wir kennen alle diese Szenen am Ende eines Gerichtsverfahrens. Alle müssen aufstehen, der Richter verkündet das Urteil. Inwieweit muss sich der Richter denn dann rechtfertigen, dass er den Ermessensspielraum zum Beispiel sehr, sehr ausgedehnt hat?
Der Richter muss sich in vielerlei Hinsicht rechtfertigen. Also zum einen muss er sich rechtfertigen, indem er eine Begründung gibt, nicht? Und in der Begründung also nochmal ganz konkret und für den jeweiligen Fall beschreibt, warum er so entschieden hat und nicht anders. Und zum Zweiten muss er sich auch rechtfertigen, indem er in den meisten Fällen einer höheren Instanz zugeordnet ist, die nochmal seine Entscheidung überprüft. Also
ein höheres Gericht.
Ein höheres Gericht, und in vielen Fällen wird ein höheres Gericht nochmal das vielleicht auch anders sehen. Und insofern weiß jeder Richter auch, dass er sagen nicht nur gegenüber den Parteien, sondern gegenüber auch seinem eigenen Betrieb, wenn man so will, verantwortlich ist und deswegen irgendwie eine überzeugende Begründung liefern muss.
In München, wir hatten es heute auch schon mehrmals im Programm, beginnt ein sehr prominenter prominenter Prozess, auf den sehr viele Medien gucken, wir auch. Der nationalsozialistische Untergrund bzw. das letzte lebende Mitglied und seine Unterstützer stehen da vor Gericht. Nach allem, was man weiß über die Taten des NSU, ist im Fall von jetzt nur auf Beate Zschäpe bezogen ein anderes Urteil als lebenslänglich vorstellbar.
Naja, ich meine, wir sehen natürlich an dem Fall sehr schön, dass es sogar ein doppeltes Problem für Richter gibt. Es gibt auf der einen Seite die Frage, was steht eigentlich im Gesetz? Was heißt eigentlich Mord? Oder was heißt eigentlich Totschlag? Und die zweite Frage, die natürlich auch von Laien als Teil des Spielraums verstanden wird, ist es eigentlich wirklich passiert? Was ist eigentlich wirklich passiert? Wie ist der Sachverhalt eigentlich genau geschehen? Ich bin nun weder Strafrechtler noch kenne ich den Fall besonders gut, aber wenn ich meine Zeitungslektüre richtig deute, dann würde ich meinen, dass diese Frage des Beweises, also eines wirklich hieb- und stichfesten Beweises ihrer Tatbeteiligung, alles andere als geklärt ist.
Das heißt, es könnte durchaus auch etwas anderes als
lebenslänglich
sein.
Es könnte auch einer Freispruch rauskommen, wenn man nicht wirklich überzeugend nachweisen kann, wie sie daran beteiligt war.
Könnte es sein, dass die Verteidigung dass die Prozessbeteiligten einen sogenannten Deal vereinbaren? Also ich gebe dir und du gibst mir dafür weniger Jahre?
In dem Fall scheint mir das eher unwahrscheinlich zu sein. Dafür ist der Fall zu öffentlich und auch zu symbolträchtig. Also Deals gibt es bei anderen Formen von Beweisproblemen, etwa im Wirtschaftsstrafrecht, sehr oft. Aber ich glaube, so einen Mordfall, der kennt man entweder oder letztlich.
Der Deal, schränkt er den Ermessensspielraum eines Richters eher ein? Oder ist es eigentlich ein sehr mächtiges Werkzeug, das zwar auch heftig kritisiert wird?
Ich würde sagen, es ist schon ein mächtiges Werkzeug. Ich denke, viele Richter würden es anders sehen. Viele Richter würden sagen, na ja, wir können vielleicht gar nicht anders, weil wir mit dem Material nicht umgehen können, weil zum Beispiel in einem Wirtschaftsstrafverfahren, wo es irgendwie gegen einen Bankmanager geht, die Sachlage so komplex ist und es so schwierig ist, das aufzuklären, dass wir eigentlich mit dem Deal überhaupt nur vorankommen. Aber klar ist trotzdem, dass der Richter damit eine Option mehr hat als vorher in bestimmten Fällen.
Der Ermessensspielraum von Richtern, erklärt von Christoph Möllers von der Humboldt-Universität in Berlin. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.